Ja, hallo und herzlich willkommen mit einigen Minuten Verspätung, aber trotzdem umso freudiger darf ich euch begrüßen zu einer neuen Ausgabe des Schachtalk am Sonntag. Und ja, wir haben zwei ehemalige Frauennationaltrainer, die heute aufeinandertreffen und sich verbal betteln werden. Nee, das wird bestimmt sehr friedlich. Nämlich einmal meinen Co-Host, der wie immer an meiner Seite steht, Jonathan Karlstedt. Hallo Johnny.
Hallo allerseits, moin moin.
Nämlich der ehemalige Trainer der deutschen Nationalelf und oder Nationalmannschaft, Frauennationalmannschaft. Und dann haben wir den ehemaligen Trainer der österreichischen Frauennationalmannschaft, der auch noch ganz viele verschiedene andere Eigenschaften in sich vereint, über die wir natürlich alle noch sprechen werden. Harald Schneider-Zinner. Hallo Harald, grüß dich.
Ja, hallo, grüß euch.
Ja, und der Walter Rädler hat dich ja schon mit Lobeshymnen angekündigt heute. Also, aber ich bin mir sicher, dass du dem gerecht wirst. Ja, fangen wir mal mit deinem beruflichen Hintergrund an. Du bist ja Pädagoge, soweit ich weiß. Inwiefern hat dich das bei deiner schachlichen Laufbahn als Trainer, als Autor, inwiefern hast du profitiert oder hast Schnittmengen da gefunden?
Ja gut, ich habe eine pädagogische Ausbildung gemacht, habe 15 Jahre unterrichtet im Schwerbehindertenbereich und im Grundschulbereich und bin dazwischen auch immer wieder als Trainer angefragt worden und neige so ein bisschen zu Workaholic und meine Arbeitstage sind lang und länger geworden und irgendwann hat meine Frau protestiert und dann hat es geheißen, irgendwas muss gestrichen werden und dann habe ich meinen Lehrerjob an den Nagel gehangen und mich als Schachtrainer mal vorerst selbstständig gemacht und seitdem empfinde ich das als großes Glück, mein Hobby und meinen Beruf miteinander vereinen zu können. Das sehe ich schon als großes Privileg an.
Ja, und du machst das ja auch schon sehr lange. Und Johnny, ich hatte euch im Vorfeld gefragt oder dich im Vorfeld gefragt, habt ihr euch schon mal live getroffen? Und auch wenn die Erinnerung aus deiner Sicht, sagen wir mal, ein zweischneidiges Schwert ist, aber wo habt ihr euch getroffen und bei welcher Gelegenheit?
Ja, das war bei der Olympiade in Batumi. Da waren wir beide Frauennationaltrainer und auch im selben Hotel im Kolosseum dort, wenn ich mich recht entsinne. Und genau, also um ganz ehrlich zu sein, weiß ich nicht mehr, wie die Österreicher damals oder die Österreicherinnen in dem Fall damals abgeschnitten haben. Bei den deutschen Frauen war das ja unter meiner Führung eher mehr so Mittel. Und aber da gab es natürlich viele andere Sachen, die man teilen konnte. Zum Beispiel ging, glaube ich, durch das gesamte Hotel so ein Magen-Darm-Virus damals. Und also da ist dann sozusagen eher auch manchmal gemeinsames Leid angesagt oder gemeinsames Leiden.
Ja. Harald, wir wollen jetzt keine Geschlechterklischees hier aus der Schublade holen oder so, aber gibt es für dich Unterschiede zu Frauen zu trainieren, Männer zu trainieren, Jugendliche zu trainieren? Gehst du da anders ran, auch mit deinem pädagogischen Hintergrund? Oder geht es einfach darum, um die Schachtaktik zu lösen? Sind alle gleich sozusagen?
Na, ich denke nicht, dass alle gleich sind. Also man muss schon individueller drauf eingehen und natürlich steht der schachliche Aspekt im Vordergrund, aber ich denke, im Frauenbereich aus meiner Erfahrung spielt noch die mentale Komponente eine sehr große Rolle und man muss doch etwas sensibler umgehen. Also
Ja.
wenn die Männer schlecht spielen, dann sagst du einfach, das war wirklich schlecht, was du zusammengespielt hast und sagt, okay, bei den Frauen würde ich so eher nicht herangehen.
Ja. Wir haben hier für die Podcast-Hörer, ich blende hier gerade ein Bild ein von Harald das war glaube ich 2018 bei der Olympiade, ne? Bei der
Das sieht nach dem Strand aus, ja. Kann gut sein, ja.
Ja, genau, hier mit dem österreichischen Team. Genau. Ja, ich habe so viele Sachen, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Lass uns einfach hier bei dem ersten Bild anfangen, was ich habe. Du bist auch ein Schachbuchautor in Sachen Schachpädagogik. Da hast du mit der Laura Schalkhäuser zusammen ein Buch geschrieben, das heißt Dein Schachabenteuer. Ein etwas anderes Schachbuch, würde ich sagen, kein klassisches Schachlehrbuch. Magst du ein bisschen über das Buch erzählen, wie das entstanden ist und was es für ein Schachkinderbuch ist im Speziellen?
Ja, gerne. Also wie so einige Sachen, die ich mache, geht das auf eine verrückte Idee von Walter Redler zurück, mit dem ich ja eng zusammenarbeite, auch bei der Chessboard Association. Und bei irgendeiner unserer Sitzungen hat er mal gesagt, wir sollen das beste Schachbuch der Welt machen. Und ich dachte, er wollte so irgendwas wie die Stufenmethode oder dergleichen. Und das Rad braucht man wirklich nicht neu erfinden. Und nachdem ich sehr gerne mit dieser fantastischen Frau, der Laura Schalkhäuser, zusammenarbeite, habe ich dann die Idee gehabt, dass man ja ihre Fähigkeiten im Mädchenschach und im Abenteuer erzählen und in der Märchensprache doch verbinden könnte mit meiner Mentaltrainerausbildung. Und wir haben gesagt, wir schreiben dann ein Märchenbuch über Schach und haben das gemeinsam gemacht, wobei im großen Teil des Märchenbuches die Laura federführend war und ich habe dann noch so 20, 30 Seiten mit dem mentalen Hintergrund geschrieben, mit Blickrichtung Eltern, Betreuer und Trainer, weil es ja doch eine recht spannende Sache ist, wenn man dann die Kinder mal alleine auf ein Schachcamp schickt. Oder ich habe im Hinterkopf gehabt, als ich mit Felix Bloberger zum Beispiel das erste Mal trainiert habe, da hat er bei der Jugendlandesmeisterschaft in Wien teilgenommen, war damals 5 Jahre alt und das war sein erstes Turnier im Prinzip, abgesehen von irgendeinem Schulschach-Kindergarten-Schachturnier. Und da ist er Erster geworden und das hat das Leben der Familie natürlich etwas durcheinander gebracht. Weil dann kommt irgendein Erwachsener auf die Eltern zu, sagt, gratuliere, ihr Kind ist jetzt Wiener Landesmeister U8 geworden. Und ihr wisst eh, in 2 Monaten ist dann die Jugendstaatsmeisterschaft. Da hat er sich gerade qualifiziert dafür. Und um sich vorzubereiten, kann er natürlich jetzt auch gerne im Jugendkadertraining teilnehmen. Und dann verändert sich das Leben der Familie. Anstatt im Sommer normalen Urlaub in Italien zu machen, fährt man dann von einem Schachturnier zum anderen. Und so diese Aspekte habe ich dann ein bisschen als Hintergrund aufgearbeitet.
Und Johnny, in deiner Tätigkeit hast du auch viel Eltern betreut, mehr als Schachkinder teilweise. Wie war das bei dir?
Ja, also viele der Eltern, die ich von den Schülern, die ich mal trainiert habe, sind weiterhin gute Freunde von mir, weil man da ja wirklich zu einem extrem persönlichen Austausch teilweise kommt. Weil es ja bei den Schülern nicht nur darum geht, also die schachlich besser zu machen, sondern es muss ja auch mit der Schule passen, mit dem sonstigen sozialen Leben. Die haben mal Herausforderungen. Gleichzeitig können aber Eltern auch das größte Hindernis sein bei der Entwicklung eines schachspielenden Jugendlichen oder Kindes, die sozusagen meinen, mehr vom Schach und der ganzen Sache zu verstehen, als sie eigentlich tun. Und deswegen ist die Elternarbeit neben der rein inhaltlichen Arbeit eine der wichtigsten Dinge im Schachtraining mit ich sage jetzt einfach mal ganz grob, Minderjährigen. Und dass die Eltern richtig auf Kurs zu bringen, das ist so eine Kunst für sich.
Ja, ist ja auch für einen normalen Verein, habe ich auch immer gehört, wenn du Vereinsmitglieder werben willst und die Kinder bei der Stange halten willst, immer mit den Eltern sprechen, weil die ein Schlüssel dafür halt auch sind, dass die Kinder, dass es mit den Kindern gut funktioniert. Ja, Harald, du hast schon erzählt, wen du alles trainiert hast. Felix Bloberger. Ich habe hier noch ein Bild mit dem ganz jungen Valentin Dragnev, ist es, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Ne? So, ich weiß nicht, wer die da oben sind. Wer gehört denn alles zu deiner Riege der Spieler, die du trainiert hast, bis hin zum Großmeister teilweise?
Ja gut, 2 der Stärksten sind hier drauf. Im grünen T-Shirt hinter mir stehend Felix Bloberger, der jetzt Großmeister ist, eine ganz wichtige Stütze des Nationalteams und in der Zwischenzeit einer der allererfolgreichsten Streamer. Arm in Arm sitze ich hier mit Valentin Dragnev, auch eine ganz wichtige Stütze des österreichischen Nationalteams, starker Großmeister geworden. Neben dem Felix steht die Nicola Meyerhuber, die auch öfters für das österreichische Nationalteam gespielt hat. Und daneben die Krina Dodu, die bei den Jugendbewerben relativ erfolgreich Wien vertreten hat.
Ja, also. Die übrigens über Felix mehr erfahren wollen, in der nächsten Ausgabe wird Felix den Fragebogen der Zeitschrift Schach beantworten, inklusive einer Partieanalyse seines Matches gegen David Navarra. Ich sage nur doppeltes Damen-Endspiel. Also da vor allem nach Österreich und natürlich auch nach Deutschland. Felix ist ein ganz großartiger Typ. Genau, Redaktionsschluss ist am Mittwoch. Das bedeutet, die Zeitschrift kommt in circa 2 Wochen raus.
Ja, und über den Valentin Dragnev kann ich auch was ankündigen. Der wird nämlich in ein paar Wochen hier auch zu Gast sein in einer Sonderfolge. Der hat so eine neue App entwickelt, um Schachspieler miteinander zu verbinden. Chessivity heißt die. Aber darüber dann mehr, das nur als Ankündigung in einigen Wochen. Ja, Harald, ich gehe einfach die Bilder durch. Wir haben als nächstes einen anderen österreichischen Jungstar, nämlich Lukas Dotzer, der, glaube ich, auch die letzten Tage und Wochen, ich bin mir nicht ganz sicher, bei der Jugendweltmeisterschaft mitgespielt hat oder zumindest im Jugendbereich aktiv ist. Wahrscheinlich der beste österreichische Jugendliche, sage ich mal. Wie gut ist er und was hast du mit ihm zu tun?
Ja, er ist eindeutig einer der besten Jugendlichen Österreichs. Ich selbst habe nicht viel mit ihm zu tun. Ich habe ganz kurz mal mit ihm zusammengearbeitet. Das war so am Ende, als ich beim österreichischen Schachverband damals als Trainer gekündigt habe. Lukas hat sich fantastisch entwickelt, ist jetzt in der U16, letztes Jahr U16 und spielt gerade bei der Jugendweltmeisterschaft und ist dort bei der Jugendweltmeisterschaft als Nummer 1 gesetzt. Allerdings ist der Start ganz schlecht gelaufen. Er hat nur mit 1,5 aus 4 gestartet. Das heißt, Kampf um die ersten Plätze wird weg sein. Danach hat er die nächsten Partien aber gewonnen und ich denke, er wird sich da noch zurückkämpfen. Aber er hat schon mal, glaube ich, die 2500 Elo überschritten, hat schon 2 Großmeisternormen und wird mit Sicherheit demnächst Großmeister. Und wird, denke ich, auch mit großer Sicherheit Österreich bei der nächsten Olympiade vertreten. Da werden wir ihn live am Brett sehen.
Es gab neulich bei Chessbase ein Interview mit dem Präsidenten des österreichischen Schachbundes, Michael Stöttinger. Und da war auch die Frage, ja, sollten talentierte Jugendliche, sollten die Schachprofi werden, sollen die voll auf die Karte Schach setzen? Und der Michael Stöttinger hat da für mich etwas überraschend gesagt, nee, also er ist da dagegen, Schach sollte lieber Hobby sein, ansonsten ist es zu viel Druck. Es kann ja auch schief gehen, so nach dem Motto. Also einerseits natürlich verständlich, so werden auch viele Eltern denken. Andererseits, ich meine, wenn man so ein Talent ist, kann man doch auch voll auf die Karte Profis setzen, oder? Wie siehst du das?
Also ich weiß nicht, ob er es ganz genau so gesagt hat. Es kommt, glaube ich, schon auf das Potenzial an. Ich glaube, er hat es eher so auf die Spieler bezogen, die dann so bei 2500, unter 2600 stehen bleiben. Aber ich sehe das so wie du. Also natürlich sollte jeder seiner Leidenschaft nachkommen und wenn er das Talent hat, sollte er versuchen und wenn er den Willen hat, sollte er versuchen, ganz nach oben zu kommen. Und dann schaut man halt, was passiert. Und ich denke, gerade wenn du einen Sport so intensiv betreibst, kriegst du so viele Skills mit. Und wenn du dann siehst, mit 20, 25, 26, das funktioniert nicht, kannst du noch immer Richtung Studium gehen oder Richtung Schulabschluss nachholen und dergleichen. Du hast einfach so viel Fähigkeiten mitgenommen, um dich dann schnell neu zu orientieren. Und wer die Chance hat, sollte versuchen, die zu ergreifen, denn die gibt es nur einmal. Wenn du in der Jugend nicht darauf setzt, ist sie vorbei.
Johnny, du hast ja auch Dimitri Kollers betreut und da war dein Ratschlag wahrscheinlich ähnlich, oder?
Also ich habe Dimitri nie gesagt, dass er es machen soll oder gar machen muss. Das Gespräch, das sehr intensive Gespräch damals war mit seinem inzwischen leider verstorbenen Vater, dass er, wenn er es macht, ich ihn voll unterstütze. Aber ich kann das ja nie im Leben als Außenstehender einem, damals war er glaube ich 15 oder so, sagen, du musst das jetzt machen. So viel... Ja, also Verantwortung könnte ich mir nicht auflasten. Ne? Das ist eine Sache der Familie. Ich glaube aber, wenn sich ein Jugendlicher, damals Dimitri hatte so, glaube ich, so um die 2,4, knapp unter 2,4, dafür entscheidet, ist es die Aufgabe des Verbandes, damals mit Dimitri war das 0,0 der Fall, das entsprechend auch zu unterstützen, weil natürlich muss es das Ziel eines Verbandes sein, dass es gute Spieler gibt, Spitzenspieler, Spieler, die in die Weltspitze vorstoßen können und die Nationalmannschaft unterstützen. Und das geht natürlich viel besser als Profi, denn als sozusagen Halbprofi oder gar Amateur ist nicht jeder Luke McShane. Und deswegen ist es, denke ich, die Aufgabe des Verbandes, da so gut es geht zu unterstützen und den Jugendlichen nicht keine Steine in den Weg zu legen.
Harald, deine Beziehung zum österreichischen Schachverband ist auch von Höhen und Tiefen geprägt, oder?
Definitiv, definitiv, ja. Aber hat sich in der Zwischenzeit halbwegs eingespielt und ich leite jetzt doch wieder die Trainerausbildung für den österreichischen Schachbund. Der Präsident hat mich vor einem Jahr gefragt, ob ich das übernehmen möchte wieder. Und nachdem ich jetzt den Eindruck habe, die Landesverbände arbeiten gut zusammen und ziehen zum Großteil an einem Strang, macht das aus meiner Sicht auch wieder Sinn. Und ich glaube, seit Michael Stöttinger den Verband übernommen hat, sind da viele positive Sachen entstanden. es muss einem nicht alles gefallen, aber die große Linie ist, glaube ich, doch ziemlich positiv und da trage ich gerne ein kleines Steinchen bei.
Sehr schön, ja. In dem Chessbase-Interview war auch die Rede von, dass er die Idee hat oder die Vision hat, muss man vielleicht sagen, die Schnellschach- und Blitzschach-Weltmeisterschaft nach Wien zu holen. Er hat auch gleichzeitig erklärt, dass es schwierig ist, zwischen Weihnachten und Silvester in Wien so viele Hotelzimmer zu bekommen und so weiter. Würde dich das reizen, da auch organisatorisch mitzuwirken oder als Trainer oder sowas bei so einem Riesenevent in Österreich? Oder bist du da eher skeptisch?
Also ich denke, die Blitzschach- und die Schnellschach-Weltmeisterschaft ist so das Attraktivste, was man bekommen kann. Wenn das wirklich gelingt, das nach Österreich zu bringen, würde ich gerne daran mitarbeiten. Ja. Der Erste, der diese Ideen aufgebracht hat, mal eine Weltmeisterschaft nach Österreich zu bringen, war Christian Hurski, der von 2016 bis 2020 den österreichischen Verband als Präsident geleitet hat und der hier viele neue Impulse gesetzt hat. Auf ihm ist auch so dieser erste große Impuls zurückzuführen, dass wir einige neue Großmeister bekommen haben. Also ich kann mich erinnern, bei einer Verbandssitzung hat er damals gesagt, innerhalb von vier Jahren, also er arbeitet gerne mit Zielen und das finde ich gut, kriegen wir drei neue Großmeister. Und ich kann mich erinnern, einen Teil der Landesverbände, der Präsidenten hat eher sehr, ja, reingeschaut, als könnte das nie im Leben passieren. Aber nach den vier Jahren haben wir 2,5 neue Großmeister gehabt. Und das war schon eine tolle Sache. Und er hat auch diese Weltmeisterschaft ins Spiel gebracht. Und Michael Stöttinger hat schon ziemlich intensiv daran gearbeitet. Aber es ist dann oft ein Problem, dass du von der politischen Seite hin und her geschoben wirst und keine unterschriebenen Zusagen bekommst. Und das macht das Ganze schwer. Und Wien ist halt sehr voll, gerade um die Weihnachtszeit. Also mal sehen. Aber wenn es gelingt, bin ich gerne in irgendeiner Form mit dabei.
Entschuldigung, du hast gerade die Stirn gerunzelt, als Harald gesagt hat, Schnellschach- und Blitzschach-Weltmeisterschaft ist das Größte.
Ja, für mich jetzt wäre die Olympiade das Größte, das irgendwo zu haben. Also weil es da für mich noch diesen multikulturelleren, da hast du wirklich Länder von überall her mit den coolsten Kostümen und also was es bei so einer Olympiade alles gibt. Das wäre für mich nochmal eine Stufe drüber. Aber klar, ich habe das selber erlebt, dass ja in Berlin mal diese Blitz- und Schnellschach-WM da war und ich dort selber mitspielen durfte. Und für als Spieler oder auch als Spitzen-Event ist das natürlich das Attraktivste, das ist klar. Also da sind sie alle mit da, da gibt es Action. Die Leute nehmen es aber auch nicht so ernst, dass die nicht auch mal feiern gehen und so. Also das ist schon eine feine Sache. Für mich wäre aber weiterhin die Olympiade so die Nummer eins.
Ja. Ich schließe mich da dem Johnny an. Mein Gesichtspunkt war vielleicht eher aus Zuschauerperspektive. Ich glaube, du kannst das aus Zuschauerperspektive besser verkaufen, weil dieses Schnellschach- und Blitzschachformat einfach für die Zuschauer reizvoller ist.
Ja. Und vielleicht ist es mit der Schacholympiade in Deutschland ja gar nicht illusorisch, denn es gab einen Antrag vom FIDE-Beauftragten des Deutschen Schachbundes, Vadim Rosenstein, an die FIDE und der Antrag wurde auch gewährt, die Vergabe der Schacholympiade für 2030 noch weiter nach hinten zu ziehen. Warum sollte man sowas beantragen im Auftrag des Deutschen Schachbundes, wenn man nicht selber als Deutscher Schachbund überlegt, sich zu bewerben? Johnny, hast du da irgendwelche Hintergrundinformationen?
Informationen habe ich keine. Ich kann nur das, was ich an ein bisschen basispolitischem Denken von so Funktionären inzwischen gelernt habe, da anwenden. Und da war Vadim Rosensteins Name ja auch schon immer mal wieder sozusagen so durch die Presse ging. Könnte ich mir vorstellen, dass er überlegt, als FIDE-Präsident anzutreten und dass, wenn er dann gewinnen sollte, die Chancen dafür sehe ich relativ klein, weil die FIDE so korrupt ist, dass, glaube ich, da die meiste Arbeit schon getan ist. Dass dann, sollte er gewinnen, er so eine Olympiade dann gerne auch nach Deutschland holen würde. Ich vermute, dass das der Zusammenhang ist, unter dem er diesen Antrag gestellt hat. Und beides fände ich toll. Also zum einen, wenn er FIDE-Präsident werden würde, als auch eine Olympiade nach Deutschland, optimalerweise natürlich nach Berlin, egoistischerweise holen würde. Ich vermute, am Ende wird es wahrscheinlich eher Düsseldorf oder so. Aber ja, das wäre natürlich große Klasse.
Okay. Harald, wir arbeiten uns weiter durch die Bilder durch. Ich habe noch eins mit Judith Polgar. Wie kamst du denn dazu?
Ja, neben der Judith Polgar steht der Herbert Ritsch, der von der Bank Shellhammer Und Schatterer ist, mit dem ich befreundet bin, damals näher in Kontakt war. Das ist 2018 entstanden und der Herbert hat die Idee gehabt, wir sollten doch irgendein spannendes Schach-Event auf die Beine stellen. Und Judith Polger zu bekommen, ist, glaube ich, immer eines der attraktivsten Sachen. Und wir haben sie 2 Tage bei uns gehabt und man sieht, der Veranstaltungsraum war ziemlich schön. Also im Palais Esterhazy, das ist schon eine der Nummer-1-Adressen, die wir in Wien bieten können. Wir haben sie 2 Tage hier bei uns gehabt und sie hat einen Tag über Schach und Wirtschaft gesprochen und am anderen Tag dann simultan gespielt und das war für alle ein fantastisches Erlebnis.
Das glaube ich, ja.
Ich habe hier meine Kontakte halt genützt und ja, Judith an Bord geholt.
Ja, ja, sehr schön. Mal eben Judith Polger an Bord geholt. Ja, so macht man das, ja. Sehr schön. Ja, wie gut du vernetzt bist, das beweist du auch immer in der neuen Schachorganisation, die du gegründet hast oder mitgegründet hast, nämlich die Chess Boards Association. Ich habe vorher nach dem Logo gesucht. Ich habe jetzt nur einen Flyer gefunden zu einem besonderen Projekt oder zu einer Ausschreibung von euch, zu einem Förderpreis. Vielleicht sagst du erstmal was zu dieser Chess Boards Association. Was ist das für eine Organisation? Wozu habt ihr die gegründet?
Ja, der Hintergrund ist eigentlich, dass wir 2020 100 Jahre Österreichischer Schachbund gehabt haben und 1-2 Jahre davor hat der Präsident Christian Hurski damals gebeten, dass sich die Landesverbände oder alle, die halt im Verband mitarbeiten, also auch ich, verschiedene Events überlegen. Und ein Vorschlag war, dass wir einen Mädchen- und Frauenschachkongress einmal nach Österreich holen. Das ist auch gelungen und der hat 2020 stattfinden können. Ihr wisst ja, das war diese Corona-Zeit, da war es manchmal schwierig, Sachen durchzuziehen, aber das hatten wir durchgezogen. Mhm. Und das andere war, dass wir eine Schach-Tennis-Weltmeisterschaft nach Österreich holen wollten. Die ist aufgrund von Corona gescheitert. Und nachdem ich dann 21 mich vom Verband getrennt habe, weil es dort diverse, ja, Unruhen, sagen wir mal, gab und ich da nicht mitgehen wollte, habe ich dann ein bisschen mehr Zeit gehabt und ich habe mich dann mit dem Leiter des Bundessportleistungszentrums Wolfgang Moser getroffen, mit dem ich sehr gut verknüpft bin. Mit dem wollten wir auch die Schach-Tennis-Weltmeisterschaft machen und haben dann gesagt, okay, wenn jetzt Corona dann vorbei ist, dann ziehen wir das einfach so von unserer Seite her durch. Und wie es halt dann so ist, bei 1 oder 2 Gläsern Rotwein wird man dann ein bisschen übermütig und wir haben gesagt, na dann machen wir gleich mehrere interessante Veranstaltungen. Der zweite Schritt war dann, dass ich bei einer Fortbildung vom Niedersächsischen Schachverband teilgenommen habe. Da hat ein sehr interessanter Mann über Schach und Werbung vorgetragen, der ein bisschen Schachspieler war, aber in erster Linie aus der Tennisseite gekommen ist und aus der Werbebranche, Vizepräsident vom Tennisverband, glaube ich, in Deutschland. Und er hat halt gesagt, Schach soll in die Öffentlichkeit und man soll Schach mit anderen Sportbewerben verknüpfen. Und eigentlich wollte ich dort nur stilles Mäuschen spielen und zuhören, aber dann habe ich da gedacht, wenn ich dann 2 Wochen später den Bewerb veröffentliche in Österreich, schaut das ein bisschen blöd aus und habe mich dann geoutet. Und am Tag darauf hat mich dann der Michael Langer angerufen und gesagt, ja, hört sich spannend an, machen wir doch irgendwas gemeinsam. Und ja, dann ist es Schritt für Schritt größer geworden. Und es haben sich ein paar spannende Leute, wie der Walter Redler, die Laura Schalkhäuser, mit der ich schon beim Mädchen- und Frauenschach verknüpft war, gefunden. Und mit der Laura und auch mit der Lilly Hahn damals wollte ich ohnehin was gemeinsam machen. Und dann haben wir halt die Chessboard Association gegründet. Und einer unserer Schwerpunkte ist eben, Schach mit anderen Sportarten zu verknüpfen, aber wir machen auch klassische Schachevents, aber dann der besonderen Art, also an besonderen Orten. Jetzt haben wir im Juli zum Beispiel ein Schnellschach- und Blitzschachturnier in einem der schönsten Barocksäle der Welt, im Stift Melk. Und wir fördern eben auch Schach mit sozialen Projekten und da kommt jetzt unser Förderprojekt ins Spiel, das du gerade eingeblendet hast. Das sind so unsere 3 Schwerpunkte. Und der 4. Schwerpunkt ist natürlich unsere Chessboard Akademie, die sich in der Zwischenzeit zur größten Fortbildungsveranstaltung im deutschsprachigen Raum entwickelt hat. Du und der Johnny, ihr habt ja beide schon fantastische Vorträge gehalten, aber auch Elisabeth Peetz, wo 380 Live-Zuseher dabei waren. Und ich denke, das ist schon eine spannende Sache, genau. Und Gerhard Bertagnoli, einer der weltweit führenden Schiedsrichter, er ist ja auch Vizepräsident in der Chessboard Association, Großmeister Dieter Nissi-Piano, ehemaliger Europameister, hat vorgetragen und viele andere ganz tolle Leute.
Ja, und da plant ihr auch eine Fortsetzung, ne? Das ist die Chessboards Association, das ist die Chessboards Akademie. Ich glaube, die fängt immer im November oder sowas an und geht dann, glaube ich, bis Februar oder so ungefähr, ne? Die
Genau,
wird es auch dieses Jahr wieder geben.
genau, du hast hier die fünfte Staffel eingeblendet, die wir schon gehabt haben. Die nächste Staffel fängt am 10. November an, ist dann die sechste Staffel und ich bin jetzt so gerade dabei, halt die Referenten zusammenzusuchen. Und ich glaube, wir werden wieder ein sehr spannendes Programm machen. Wir machen das immer in der kalten Jahreszeit, 12 Vorträge, immer am Dienstagabend, beginnt im November und endet, wie du richtig gesagt hast, im Februar.
Ja. Johnny, wie ist es, wie wird die CSA so in der Schachszene empfunden? Ist es eine Konkurrenz zu Schachunternehmen, zu Schachverbänden oder ist es eine sinnvolle Ergänzung?
Also sozusagen dieses Konkurrenzthema, das habe ich ja sowieso nicht so sehr. Ich glaube, das ist einfach eine großartige Vereinigung von Schachliebhabern ist, die so viel für unseren Sport tun, dass am Ende alle davon profitieren. Und ich glaube, dass wir alle daran arbeiten, dass der Kuchen an Schachspielern größer und größer wird und dann haben wir am Ende alle was davon. Jetzt in dieses kleinteilige Konkurrenzdenken zu gehen, wäre aus meiner Sicht komplett falsch. Vor allem, da das ein so einzigartiger Ansatz ist und so professionell organisiert ist, dass man da auch einfach nur den Hut vorziehen kann. Und der Ruf ist fantastisch, der CSA aus meiner Sicht und aus der Ferne. Gut, ich habe jetzt einmal einen Vortrag gemacht, aber ich war ja noch nie bei einer Veranstaltung oder so. Aber aus der Ferne und das, was man von den Teilnehmern hört, ist immer die pure Begeisterung. Und deswegen hoffe ich einfach mehr und häufiger.
Ja, ich finde auch ganz toll, also neben der Akademie, eure Schach-Sport-Kombinationen, also Schach-Tennis hast du erwähnt, aber es gibt ja auch zum Beispiel, Schachboxen läuft nicht über euch, da gibt es eigene Organisationen, aber Schachtauchen habt ihr, glaube ich, gemacht, ne? Ich darf auch gerne verweisen, jetzt ganz eigennützig auf unser Schach-Tischtennis-Turnier, das wir am 16. August machen werden in Hünstetten, also im Taunus. Also wer da Lust hat auf Schachtischtennis, es gibt keinen Preis vor, aber wer Lust auf Spaß hat, darf sich gerne bei mir melden. Michael.Busse@chess-tigers.de. So viel dazu. Genau, also Schach eignet sich ja schon als Kombinationssportart. Ne? Ich habe auch heute gehört, es gibt Schachfußball zum Beispiel bei der deutschen Schachjugend. Beim Sommercamp wird das gemacht, dass man gleichzeitig Schach spielt, Fußball spielt und dann nebenher noch ein paar Schachpartien laufen hat. Also der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt.
Genau, und ich glaube, das Schöne ist, dass man damit auch einen Ansatz hat, Schachspieler zu gewinnen, die nicht in einen klassischen Verein gehen würden. Ja? Also wenn ich jetzt zum Beispiel an unser Schach-Tischtennis-Turnier denke, da haben ungefähr 50% von der Schachszene mitgespielt, 50% von der Tischtennisszene. Und ich denke mir immer, gegen alle die Spiele, die ich nicht kenne, sollte ich mehr oder weniger fast blind gewinnen. Aber das ist überhaupt nicht der Fall. Ja? Die Tischtennisspieler, die spielen alle stundenlang daheim online, bringen mit Sicherheit eine Spielstärke von 1700, 1800 aufs Brett, sagen dann aber, das ist ihr erstes Over-the-Board-Turnier und es fühlt sich so komisch an, eine Figur in die Hand zu nehmen. Aber sie sind halt da natürlich begeistert. Und die würdest du aber nie zu einem klassischen Schachturnier bekommen, da trauen sie sich nicht hin. Aber so haben sie halt ihren Sport Nummer 1 Tischtennis und dann sagen sie, okay, Schachspielen, das nehme ich auch mit und probiere das mal aus. Und ich glaube, das ist für einige Vereine vielleicht doch auch ein Ansatz, neue Mitglieder zu gewinnen und neue Wege zu gehen. Wir müssen da einfach ein bisschen kreativer sein, denn wir wissen ja alle, es gibt eine Online-Szene, die unglaublich groß ist, an die du mit klassischen Schachmitteln nicht herankommst.
Hm. Ja. So, dann arbeiten wir uns weiter durch. Ich habe hier noch eine Chessbase-DVD von dir und da gibt es nicht nur eine, sondern du bist ja ein sehr, sehr fleißiger Chessbase-DVD-Produzent und glaube ich sogar auch der Produzent der letzten Chessbase-DVD überhaupt, ne? War das nicht so? Ich blende es hier mal ein. Die Strategieschule Band 8, Siziliana, also ich glaube, das war so einer deiner Hauptprodukte, ne?
Genau, das war mein letztes Kind quasi. Ich glaube, in der Zwischenzeit sind so 15 Fritz-Trainer von mir herausgekommen und ich arbeite super gern mit Chessbase zusammen. Das ist echt ein cooles Team und den Pascal Simon kenne ich schon seit über 20 Jahren, seitdem ich die Trainerausbildung übernommen habe in Österreich. Da haben wir uns immer wieder ausgetauscht. Ich habe ihn auch zu Fortbildungsveranstaltungen eingeladen. Und nachdem ich dann 21 beim österreichischen Schachverband gekündigt habe, hat er mich 2 Wochen später angerufen und hat gesagt, super Harald, jetzt hast du Zeit für uns. Und seitdem bin ich 2-mal im Jahr eine Woche in Hamburg und nehme dort mein Material auf. Und von daheim habe ich eine wöchentliche Sendung, die ich für Chessbase aufnehme. Ja.
Okay, das heißt, du hast daheim so ein kleines Studio auch eingerichtet?
Ja, Chessbase hat mich halt mit professionellen Scheinwerfern versorgt. Du hast gemeint, es ist nicht nötig, dass ich die jetzt installiere. Deshalb ist das Licht jetzt nicht ganz perfekt, aber mit diversen Materialien. Also ich kann nur anwenden. Ja, ich bin da kein Techniker, aber wenn ich gut eingeschult werde, dann kriege ich die Sachen ganz gut hin.
Ja, und mit dieser letzten DVD, habe ich das richtig mitbekommen, dass du die letzte Chessbase-DVD, also wegen einem Medienwechsel irgendwie veröffentlicht hast?
Vielleicht die letzte Scheibe, die man in die Hand nehmen kann, ja, das genau. Kann sein, ja. Also als Scheibe wird es jetzt nicht mehr herausgegeben, sondern nur noch als Download-Produkt. Aber man kriegt noch immer ein Heftchen in die Hand, wo ein bisschen etwas drinsteht, damit man was in der Hand hält und das ist auch zum Verschenken einfach netter.
Und schon jetzt sagt...
Ja, Chessbase versucht halt immer besser zu werden und sich an den neuen Herausforderungen zu orientieren und der Markt ist ja umkämpft, wie wir wissen.
Und John, jetzt sag mir bitte, dass wir die Produkte von Harald auch oder zumindest teilweise auch im Chess Tigers Shop haben, weil sonst Klar. Sehen wir jetzt alt aus.
nee, die kriegt man bei uns alle. Da haben wir ja eine Schnittstelle mit Chessbase, über die Daten gezogen werden. Und genau, also diese ganze Thematik mit den DVDs, die gibt es eben inzwischen gar nicht mehr. Viele Computer oder was auch immer, haben ja gar keine Laufwerke mehr. Ne? Also es gibt Leute, die sich dann irgendwie noch eine alte DVD kaufen und dann fangen, sie müssen sich jetzt noch ein externes Laufwerk kaufen oder irgendwie so. Genau, und die meisten Kunden aber, die bei uns Chessbase-Produkte bestellen, die bestellen sich noch gar nicht mal dieses sogenannte Booklet, dieses Heftchen, sondern die bestellen sich einfach nur den Link, weil es dann eben noch schneller geht, als wenn man dann noch 1-2 Tage auf die Post warten muss, bis das Booklet da ist. Und deswegen gibt es das einmal, so wie es auch bei Chessbase angeboten wird, bei uns das Booklet oder eben die ganze Geschichte als Download.
Ja, dann machen wir auch einen Medienwechsel, Harald. Du schreibst auch, Johnny, du sagst, es gibt ja keine Konkurrenz, aber irgendwie ist es doch Konkurrenz. Du schreibst für das Schachmagazin 64 auch, während Johnny ja der Chefredakteur der Zeitschrift Schach ist. Aber natürlich,
hätte ich das gewusst, dann wäre...
ja. Okay, Johnny, ne, jetzt bist du weg, wenn du das hörst. Nein, wir hatten ja auch schon den Hartmut Metz da, der hat das ja auch, schreibt ja auch noch das Schachmagazin 64 und der sagt auch, ja, irgendwie fühlt man sich da doch eher mit im gemeinsamen Boot, ne, weil man einfach ein Medium noch versucht aufrecht zu erhalten und attraktiv und neu zu gestalten. Was ist deine Rolle da fürs Schachmagazin 64 genau?
Ja, da habe ich 2 A4-Seiten, das nennt sich Schachschule und hier arbeite ich meistens ein strategisches Thema ausführlich auf, wo ich Partien halt ausführlich kommentiere und jeweils so 2, 3, 4 Partien zu einem Thema monatlich aufarbeite. Ja, und ich finde beide Magazine hervorragend und ich liebe es, das Magazin Schach in der Hand zu haben. Ich liebe es, das Magazin Schach 64 in der Hand zu haben, gerade wenn man Bahn fährt oder so unterwegs ist. Es ist einfach was Schönes, ein hochqualitatives Produkt in der Hand zu haben. Und ich glaube, beide sind hervorragend. Hm.
Ja, Johnny, da hast du nichts zu ergänzen, oder? Also du bist quasi der Michael Prusikin vom Schachmagazin 64,
ja,
oder?
Genau, genau, das ist mir auch gerade durch den Kopf gegangen, dass das sozusagen die Rolle ist, die Michael bei uns hat, sozusagen sich jede Ausgabe ein Thema zu suchen. Wir machen das ja, oder Michael macht das ja anhand von Personen mit irgendeinem aktuellen Bezug. Also neulich war es natürlich Jan Timmern oder Robert Hübner und der geht dann seine Sachen durch, aber... Genau, also das ist wie als Hartmut Metz da war. Ne? Also das ist der Printmarkt ist ein schwieriges Thema und wir müssen einfach, jedes Printmedium muss daran arbeiten, sich so weiterzuentwickeln, dass man nicht nur die alten Leser hält, was schwer genug ist, sondern auch Wege findet, neue, jüngere Leser zu begeistern. Und ich glaube, wenn man das schafft, ist auch da der Markt wieder groß genug. Das zu schaffen ist natürlich schwer. Aber jetzt den direkten Konkurrenzkampf, den sehe ich da nicht.
Ja, Ja, und Harald, du hast noch weitere Sachen gemacht. Eins will ich noch erwähnen, bevor wir zum aktuellen Teil kommen. Und zwar hast du Skripte noch geschrieben, Filmskripte für die Schulschachstiftung, wenn ich richtig informiert bin. Worum handelt es sich da genau? Und vielleicht kannst du mal sagen, wie ein Film heißt, dann suche ich den mal auf YouTube.
Ja, da geht es einfach um die Aufarbeitung der Weltmeister. Auch so eine Idee von Walter Riedler, der auf mich zugekommen ist und gemeint hat, ja, wir sollen doch versuchen, die Weltmeister der breiten Masse und den Kindern zugänglich zu machen. Und angefangen haben wir sogar weiter vorne. Also ich glaube, Philidor war so die erste Persönlichkeit, die ich aufgearbeitet habe. Und dann haben wir von Philidor uns in der Zwischenzeit bis zu Aljechin durchgearbeitet. Und die erscheinen in englischer Sprache und in deutscher Sprache. Und der Walter hat hier ein sehr cooles Team aus Serbien, mit dem wir zusammenarbeiten, die so Art Zeichentrickfilme machen. Und jeder Weltmeister wird da so in 2,5 Minuten aufgearbeitet. Also so das Wichtigste, was man sich halt in kurzer Form anschauen kann. Manchmal gibt es auch eine Doppelfolge.
Ja, ich habe es hier gerade gesucht und zeige es hier gerade auf dem Bildschirm, also auf
Genau,
dem
André
YouTube-Kanal der
Philidor war mein erstes.
Philidor war der erste, okay.
Genau.
Ja, genau. Auf dem YouTube-Kanal der Deutschen Schulschachstiftung findet man das also hier. Genau, also so ein bisschen comic-mäßig quasi, ne? Und dann halt
Ja,
kompakt so
genau. Aber
die.
sehr liebevoll gezeichnet und ich finde, die machen das großartig.
Ja, und wenn man hier guckt, also dieser Fabulous Girls Chess Film, ich weiß nicht, ob du mit dem auch zu tun hast, aber der hat 146.000 Aufrufe und die
Das macht die
ganzen,
Laura.
ah, okay, also die ganzen Filme von Laura hier, alles über, alles sechsstellig, das ist ja wirklich der Wahnsinn. Johnny, da müssen wir mit unserem Podcast uns noch strecken hier, bis wir sechsstellige Zugriffszahlen haben. Müssen wir mal die Laura fragen, wie man das macht.
Ja.
Ja, sehr schön. Ja, gut, dann haben wir die Hälfte des Podcasts ja schon mehr als geschafft und kommen jetzt zum aktuellen Teil. Womit fangen wir an? Vielleicht mit der Blitz- und Schnellschach-Weltmeisterschaft in Hongkong, die ist, glaube ich, zu Ende gegangen, ne? Harald, du hast es sicherlich verfolgt, Johnny, du auch, aber Harald, der Gast zuerst. Was ist dir Bemerkenswertes aufgefallen bei dieser Mannschaftsweltmeisterschaft im Blitz- und Schnellschach? So ist es.
Na, erstens ist ja die Zusammensetzung ziemlich einzigartig. Das ist ja auch ein Kind, das auf Wladimir Rosenstein zurückgeht, wenn ich da richtig informiert bin. Das heißt, beim Schnellschach haben 9 Leute in einem Team gespielt, wobei mindestens eine Frau dabei sein musste und mindestens ein Amateur, also ein Spieler, der noch nie in der FIDE-ELO-Liste 2000 Elo gehabt hat. Und der Rest kann wer auch immer sein. Und da haben im Prinzip einige Nationalteams gespielt, wie von Usbekistan oder von China zum Beispiel, aber auch Mannschaften, wo Carlsen und Caruana und Wesley So in einem Team gespielt hat. Heute ist das mit Blitzschach zu Ende gegangen und beide Bewerbe wurden vom chinesischen Team, vom Chilling Dragon, glaube ich, heißen die, gewonnen. Und das Schöne ist, Ding Liren ist zurück und er hat das chinesische Team angeführt und zweimal zum Sieg geführt. Er selbst hat bei beiden Bewerben 50% gemacht, also Brett 1 gehalten. Und dahinter haben sie einfach fantastisch gepunktet. Das war das kompakteste Team.
Ja, das muss dich als jemanden, der seinen Schwerpunkt im Bereich mentalen Training hat, muss dich das doch auch freuen, weil Ding Liren war ja so ein mentales Sorgenkind immer so nach seinem Weltmeisterschaftstitel, ne?
Auf jeden Fall. Also ich glaube, er ist hier in ein riesiges Loch gefallen, hat auch Depressionen gehabt, wie man weiß. Und super, dass er zurück ist, super, dass er wieder Spaß hat am Schachspielen. Und ich finde, er ist ein großartiger Schachspieler und ich freue mich, ihn wiederzusehen, ja.
Ja, Johnny, du hast im Vorfeld, Vadim Rosenstein ja vorhin angesprochen, Harald, du auch. Es gab so ein bisschen Ärger, dass es zwei Pressekonferenzen gab, eine offizielle von der FIDE und eine separate von Vadim Rosenstein. Ist es schon so ein Vorbote, dass er sich so positioniert, als Gegenstück zur aktuellen FIDE-Führung? Oder war das Zufall oder schlechte Organisation einfach? Oder?
Ich glaube, Zufälle gibt es da nicht. Ja? Also, das ist, mich würde sehr wundern, wenn jemand wie Vadim, der sich sein Imperium da aufgebaut hat, ja von der Pike auf und das in seinem ja noch vergleichsweise jungen Alter, wenn da irgendwas, was er tut, Zufall ist. Also, das würde mich doch stark verwundern. Ja, also da arbeitet anscheinend jemand ein bisschen vor, um mögliche mal ein bisschen die Muskeln spielen zu lassen, das Wasser anzutesten. Und ja, also er hat ja ein hervorragendes Verhältnis zu unserem neuen DSB-Präsidenten Paul Mayer-Duncker, der ja vor, weiß nicht, 4 Jahren oder so in umgekehrter Reihenfolge, also Rosenstein trat an und hatte Paul in seinem Team, sozusagen, da ist eine ganz enge Verbindung. Und deswegen, wenn wir da so einen deutschen viele Präsidenten hätten, wäre das natürlich fürs deutsche Schach großartig.
Mhm. Dann gibt es noch sportlich, Harald, auch noch weitere Themen neben Ding Liren und der chinesischen Mannschaft, denen wir natürlich herzlich gratulieren, nämlich von Magnus Carlsen, der hat ein bisschen gelitten.
Ja, sagen wir so, im Schnellschach hat er auf jeden Fall gelitten, da hat er ganz gut angefangen, hat aber dann 4-mal hintereinander verloren. Carlsen verliert 4-mal hintereinander, das wird ihm das letzte Mal als Kind passiert sein. Und dann haben ja schon verschiedene Leute in den sozialen Medien angefragt, ja, ist das jetzt das Ende seiner Führung, wird er abgelöst demnächst als Nummer 1? Ja.
Und? Ist es das?
Naja, sagen wir so, ich glaube, so ganz die Spannung im Spitzensport hat er wahrscheinlich nicht mehr. Also er spielt nicht mehr die Top-Bewerbe und er ist natürlich auch schon etwas älter geworden und die Konkurrenz ist unglaublich dicht und unglaublich jung. Und Schach, die Leistung, die du aufs Brett bringst, hat im Wesentlichen 2 Komponenten. Also das eine ist das Schachwissen, das du hast, und das geht nicht verloren. Das wird bei Carlsen immer bleiben. Aber der zweite Faktor ist der kompetitive Faktor, die Kampfkraft, die du aufs Brett bringst. Und die nimmt natürlich ab in dem Moment, wo du nicht ständig bei den wichtigsten Turnieren mitspielst, wo du nicht ständig den Fokus hast. Der Johnny kennt das sicher auch, wenn er als Trainer arbeitet. Da kannst du einfach nicht mehr die volle Kampfkraft aufs Brett bringen. Und die Konkurrenz ist so stark und so jung und die Jungen werden immer besser. Ich denke, es ist ein ganz normaler Entwicklungsprozess. Ich meine, am nächsten Tag hat er dann beim Blitzschach wieder zugeschlagen und hat 8 aus 9 gemacht. Also er ist noch nicht ganz weg vom Fenster und er wird immer der beste Spieler aller Zeiten, zumindest noch für relativ lange Zeit sein. Aber vielleicht wird er als Nummer 1 abgelöst. Das wäre ein normaler Verlauf der Dinge.
Und wer löst ihn als Nummer 1 ab?
Ja, das ist die große Frage natürlich, ja. Aber die Usbeken zum Beispiel sind unglaublich stark. Ich weiß nicht, ob ihr das Turnier in Usbekistan verfolgt habt, das auch vorige Woche zu Ende gegangen ist, wo Usbekistan viele starke Weltklasse-Spieler eingeladen hat, um mit ihren stärksten Spielern sich zu messen, nicht wahr? Und da wurde Nepomniachtchi eingeladen, da wurde Hans Niemann eingeladen, da wurde Eri Geissi eingeladen und es hat Abdus Sadorov mitgespielt. Sindarov hat absagen müssen oder hat abgesagt, weil er ein bisschen überspielt war und eine Pause brauchte. Dann hat noch ein zweiter, sehr renommierter Usbeke mitgespielt, der auch im Kandidatenturnier weitergekommen ist. Aber Abdus Sadorov ist nur bei 50% gelandet und gewonnen hat das Turnier 2 junge Spieler aus Usbekistan. Und ich muss zugeben, ich habe noch nie von denen etwas gehört. Also es ist unglaublich, was dort nachkommt.
Ja, absolutes Schachland, Usbekistan, ne?
Ja, Wahnsinn.
Johnny hat letzte Woche gesagt, der nächste Weltmeister heißt Vincent Keimer. Was würdest du da sagen?
Das habe ich nicht gesagt.
Aber fast.
Weil das ist ja einfach faktisch, also es ist nicht nur falsch, sondern es ist ja gar nicht möglich. Also der nächste Weltmeister heißt ja entweder Gukesh oder Sindarov. Aber ja, ich verstehe, worauf du hinaus willst.
Gut, ich habe ein bisschen überzeichnet. Aber wie schätzt du ihn ein? Kannst du es überhaupt einschätzen? Oder was ist
deine Meinung? Ihr wisst ja vielleicht, dass Vincent Keimer in der Zwischenzeit in Wien wohnt. Also wenn Keimer Weltmeister wird, dann sagen wir, Österreich hat einen neuen Weltmeister.
Ja, ich habe hier auch ein Bild, der hat eine Veranstaltung gemacht hier in Österreich irgendwie, ne? Mit jungen österreichischen Talenten. Man sieht es hier sehr fest.
Also einer der ganz großen Stärken unseres Präsidenten Michael Stöttinger ist hier sicherlich die Öffentlichkeitsarbeit und da ist er ja wahnsinnig gut verknüpft und er ist auch ein Förderer der Staatsoper. Und hier wurde ein Turnier im T-Saal der Staatsoper gespielt. Da kommen Normalsterbliche eigentlich gar nicht hinein. Und Vincent Keimer hat gegen unsere 4 stärksten Nachwuchsspieler ein Uhrenhandicap mit knapper Bedenkzeit gespielt. Und das war punkto Öffentlichkeitsarbeit eine 1A-Veranstaltung. Also alle wichtigen Medien, also die normalen Medien, nicht die Schachmedien, alle wichtigen Zeitungen waren anwesend und es wurde in jeder Zeitung Österreichs groß darüber berichtet. Und das ist schon eine einmalige Sache.
Aber jetzt hast du die Frage nach dem übernächsten Weltmeister noch nicht beantwortet.
Ich drücke Vincent die Daumen, ja, aber ich glaube, momentan ist es wirklich nicht zu prognostizieren. So viele junge Spieler. Sindarov hat natürlich fantastisch gespielt. Schauen wir mal, wer jetzt den nächsten Weltmeisterschaftskampf gewinnt, Sindarov oder Kukesh. Ich glaube, Sindarov ist wahrscheinlich als leichter Favorit zu bezeichnen, aber in Wahrheit ist es ganz knapp und wird spannend.
Wir blenden hier zwischendrin mal ein kleines Kompliment ein an dich, Harald, von einem Hörer. Großes Kompliment an Herrn Schneider-Zinner für die hervorragend erklärte Strategiereihe. Also gemeint ist diese Chessbase-Strategiereihe. Toller Kanal. Danke für den Tipp gestern. Ich weiß jetzt nicht, von wem du den Tipp gestern bekommen hast, Beast Mode, aber ja, freuen uns über dein Lob. Und ich habe noch einen Punkt, wenn ich es jetzt finde, aus dieser Blitz- und Schnellschach-Weltmeisterschaft. Da gibt es nämlich ein Reel mit oder ein Video von Faustino Oro, dem 12-jährigen Supertalent, wie er den Polen Duda bezwingt. Und das sah ein bisschen, ja, ich finde es gerade nicht und ich kann auch kein Multitasking. Moment, gib mir mal 5 Sekunden, dann blende ich sie ein. Hier ist es. Genau, also der Faustino Oro hier rechts, sieht schon aus wie ein Erwachsener fast, ist aber glaube ich erst 12, der besiegt hier Duda und er wirkt sehr hektisch und da haben schon einige gesagt, ja, da ist aber komisch, wenn das jemand so hektisch wirkt, ich spiele hier das gerade mal ab, er guckt da so nach hinten, wackelt so nach vorne und hinten, und alle gucken zu und grinsen irgendwie, alle Weltklasse-Spieler. Harald, was ist da los?
Naja, es ist ein Teambewerb und da geht es um die Frage, reicht ein Remis oder nicht? Und er dreht sich um und schaut auf die Tafel, ob er hier die eingeblendeten Ergebnisse sieht. Und er spielt hier gegen Duda, einen Weltklasse-Spieler. Und das ist natürlich einerseits spannend, wenn man gegen solche Leute spielt. Das Stress beim Blitzen ist groß. In einem Mannschaftsturnier hat man auch noch die Verantwortung für eine Mannschaft. Hier hat er gewonnen übrigens. Und die Kommentare im Netz, Leute, spart euch das. Ja. Also unter so einem Stress zu stehen und ein Kind zu sein mit 13 Jahren, das er in der Zwischenzeit ist, ja, er macht hier ein bisschen fahrige Bewegungen, aber das ist alles einerseits im Rahmen, denke ich, des Normalen und wenn nicht, dann geht es uns auch nicht viel an und wir brauchen hier nicht versuchen, erzieherische Tipps zu geben oder sonst irgendwas. Das ist ein fantastischer Jugendlicher und der wird seinen Weg machen und er wird auch noch ruhiger und er wird auch noch chilliger werden.
Johnny, hast du da was zu ergänzen?
Na gut, wir haben ja schon das Thema mit dem Verhalten von Schachspielern am Brett in letzter Zeit immer mal wieder gehabt. Nicht zuletzt bei dem von Harald eben angemerkten Turnier in Usbekistan, als Mamedjarov verweigerte, nach einer Partie seinem Gegner die Hand zu geben. Oder beim Match zwischen Nepomniachtchi und Niemann, wo Nepo sich über das Verhalten von Niemann beschwert hat. Also so ein bisschen mal wieder eine Besinnung auf das richtige Verhalten oder das rücksichtsvolle Verhalten am Brett kann, glaube ich, nicht schaden. Ob man das jetzt ausgerechnet anhand eines 13-Jährigen machen muss, da mache ich mal ein großes Fragezeichen dran. Aber das scheint jetzt immer mehr ein Thema zu werden. Ich finde es auch persönlich immer netter, wenn die Leute sich zu benehmen wissen am Brett.
Wobei es ja kein rüdes Benehmen von ihm war, sondern einfach das ist sehr, sehr nervöses Verhalten, sage ich mal, ne?
Also ich glaube, es gibt ein Video, was noch länger ist und Harald hat natürlich recht, man sollte das jetzt vor allem bei einem Jugendlichen jetzt nicht bis ins Detail analysieren. Zu gucken, wie es steht, ist völlig normal. Seine doch sehr bestätigenden und sozusagen so, ich habe dich jetzt sozusagen in der Tasche verhalten, das fand ich manchmal ein bisschen drüber. Aber wie Harald sagt, das ist eben sozusagen so ein Jugendlicher, da sollte sich der mal jemand zur Seite nehmen, sagen, ja, versuch's mal ein bisschen runterzufahren, aber das ist ganz normal in dem Alter. Ein anderes Thema, was ich jetzt auch neulich gerade erlebt hatte, und deswegen Mamed Yarov zum Beispiel bei diesem Turnier in Usbekistan seinem Gegner nach der Partie nicht die Hand gegeben hat, war diese ständige Remis-Angebiete. Also da hatte sich Mamed Yarov darüber beschwert, dass ihm Remis angeboten wurde, als er selber noch einen Bauern mehr hatte, von einem Spieler, der sozusagen 100 oder 150 Elo-Punkte weniger hatte und der auch noch schwarz hatte. Sowas macht man einfach nicht. Und ja, auf solche Dinge könnte man mal wieder sich ein bisschen zurückbesinnen. Aber wie gesagt, das ausgerechnet an Faustino Oro festzumachen, unter dem Druck die besten Spieler der Welt gucken zu, dass man da vielleicht mal ein bisschen auch als 13-Jähriger einen auf dicke Hose machen will. Ich glaube, das ist okay.
Okay. Dann, ja, die kontroversen Themen will ich trotzdem nicht aussparen. Harald, es gibt noch eine Geschichte, die in dieser Woche ein bisschen Schlagzeilen gemacht hat. Und zwar war das die Tatsache, dass die Bibisara Assaubajewa, die ja auch die Freundin von Weltmeisterschaftskandidat Sindarov ist, die hat sich beschwert so ein bisschen, na, nicht nur ein bisschen, die hat sich beschwert über die aus ihrer Sicht fehlende finanzielle Förderung des Schachverbandes. Sie kommt ja aus Kasachstan und dort gibt es ja viele starke Schachfrauen und ich hätte eigentlich gedacht, dass die da eine gute Förderung bekommen. Es gab auch dann einige Reaktionen nach dem Motto, ja, sie soll sich nicht beschweren, weil sie wird verhältnismäßig exzellent gefördert eigentlich. Wie würdest, also wir kennen jetzt nicht, oder ich kenne nicht die genauen Fördersummen und die Vergleiche, aber hast du da eine Sichtweise auf das Thema?
Also gut, ich habe jetzt nicht die Informationen aus erster Hand. Ich weiß nur das, was im Netz steht und das, was Sutowski veröffentlicht hat, aber ich gehe, beziehungsweise der Sportminister von Kasachstan veröffentlicht hat, aber ich gehe mal davon aus, dass das ungefähr stimmt. Also ja, sie hat sich beschwert, dass sie zu wenig unterstützt wird, woraufhin Sutowski da auch ein bisschen vorsichtige Kommentare gegeben hat und er hat gemeint, ja, die normalen Weltklasse-Spieler haben halt so 2 bis 3 Leute, die ihnen zuarbeiten, die ihnen coachen, die ihnen assistieren. Und Bibisara hat hier 11 Leute angegeben. Da ist es natürlich schwer, 11 Leute vielleicht ein bisschen zu bezahlen. Und der Sportminister von Kasachstan hat dann Zahlen veröffentlicht, wo er gemeint hat, in den letzten 3 Jahren hat Bibisara allein eine Fördersumme von 1,4 Millionen Euro bekommen, was jetzt nicht ganz so schlecht ist vielleicht, nicht wahr? Also zumindest, ich denke, wenn im westlichen Bereich Spieler wie, weiß ich nicht, Elisabeth Beetz zum Beispiel 1,4 Millionen Euro mitgefördert bekommen hätten, dann wäre sie wahrscheinlich auch an die Spitze der Weltklasse vorgestoßen. Und sie hat ja schon einmal eine Zeit lang den Verband gewechselt, für Russland gespielt und hat jetzt, wenn ich das den Medien richtig entnommen habe, gesagt, sie spricht jetzt nicht mehr die kasachstanische Sprache, weil sie da so beleidigt ist. Ja, das ist immer ein bisschen schwierig jetzt und ich glaube, da war viel aus der Emotion heraus und ich weiß auch nicht, wie sie da von ihrem Umfeld beraten wird und was jetzt auch wirklich stimmt oder nicht, aber es kommt in den Medien zumindest ein bisschen komisch rüber. Ja.
Johnny, wie weit hättest du es mit 1,4 Millionen gebracht?
Weiter, als ich es geschafft habe, würde ich sagen, aber ich weiß nicht, ob das zu meinem Lebenswandel in den jungen Jahren gepasst hätte, mit 1,4 Millionen Euro umgehen zu müssen, da wären vielleicht noch viel schlimmere Dinge passiert, keine Ahnung. Ich finde, das ist langsam ein bisschen zu einem übertriebenen Reflex geworden, dieses Schimpfen auf die Verbände. Klar können viele Verbände deutlich mehr tun, aber irgendwie gefühlt, wenn ein Turnier mal schlecht läuft bei irgendwen, ist direkt der Verband schuld. Also der Verband ist nicht zuständig für alles und die Topspieler leben in einer Situation, die so gut ist für die Topspieler wie in keiner Generation zuvor. Es gibt diverse Wege für Bibisara, Sindarov, Vincent Keimer, extrem gutes Geld zu verdienen. Da hat sich die Generation davor, würde sich die Finger danach lecken und deswegen wäre es auch gut, da vielleicht mehr zu überlegen, was kann ich im Sinne des Sportes tun, als sozusagen mimimi-mäßig sich über vielleicht zu viel, zu wenig Förderung zu bewegen. Wenn dann die Summe stimmt von 1,4 Millionen, dann wird es natürlich irgendwann komplett lächerlich, wenn sie nur ansatzweise stimmt.
Alles klar, dann haben wir hier noch ein wichtiges Thema auf dem Zettel, nämlich die Schacholympiade, die ja irgendwann dann, genaues Datum weiß ich nicht, aber noch, wann fängt die an? Weiß es jemand zufällig?
Anfang September, ich glaube, es geht zu Ende am 27. Startet, glaube ich, am 6. oder so, irgendwie so um den Dreh.
Ja, das ist ja wirklich bald. Und deswegen wurden auch die Kader nominiert. Und Johnny, du hast es schon fast vorausgesagt letztes Mal, aber von den 6 deutschen Topspielern dürfen ja nur 5 dabei sein. Und du hast schon fast vorausgesagt, dass ausgerechnet dein Ex-Schützling Dimitri Kollas nicht dabei sein wird. Und es ist so gekommen. Gibt es da irgendwelche Reaktionen deinerseits oder seitens der Spieler?
Ich habe noch nichts gehört seitens der Spieler. Ich glaube, also Dimitri ist noch nicht dafür bekannt, sich selber zu sehr selbst über den Klee zu heben oder eine zu hohe Meinung von sich selber zu haben. Also ich glaube, er wird es, er hat das kommen sehen, dass er diesmal nicht mit dabei ist, weil er weiß ja am besten, wie er die letzten Mannschaftswettbewerbe so gespielt hat. Und deswegen, glaube ich, ist das jetzt keine riesige Überraschung gewesen. Gleichzeitig kommt da, glaube ich, vor allem mit jemandem wie Rasmus extrem gut klar, wird sicherlich der Mannschaft während des Turniers auch im Bereich der Eröffnung helfen. Nicht umsonst hat er den Spitznamen Coach Kollas. Also das ist, glaube ich, alles für ihn soweit in Ordnung. Und er weiß selber, dass er da in diesem Mannschaftsgefüge besser werden muss, um wieder in die Mannschaft zu rutschen. Ich glaube, er wird noch viel Partien bei Olympiaden und Europameisterschaften für die deutsche Nationalmannschaft spielen. Aber es ist ja völlig, also logisch, dass er nicht spielt. Ich freue mich für Rasmus, dass er es geschafft hat in die Mannschaft, weil er ja auch ein ganz, 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 ganz feiner Kerl ist. Wie gesagt, ich hätte da eher mir gewünscht, jemanden wie Niklas oder Luis zu sehen in der Mannschaft, für wen auch immer, weil die einfach nochmal eine ganz andere Komponente reinbringen. Aber Jan Gustafsson hat da jetzt aus meiner Sicht die offensichtliche Aufstellung gewählt mit 5 sehr, sehr starken Spielern und jetzt hoffe ich, dass viele von denen ein sehr gutes Turnier erwischen, weil dann kann es für Deutschland, glaube ich, ganz nach vorne gehen.
Ja, ich blende hier gerade mal ein Bild von den deutschen Olympiateilnehmern ein und bevor wir zur österreichischen Mannschaft kommen, Harald, die deutschen Frauen mit Elisabeth Pelz und mit Dinara Wagner, das ist schon... Ich weiß gar nicht, aber wahrscheinlich sogar noch chancenreicher als die deutschen Männer, oder? Wie würdest du es einschätzen? Oder doch nicht?
Also wenn die Frage an mich geht, ja, dann kann ich nur sagen, ihr habt 2 fantastische Nationalteams. Also die sind unglaublich spielstark, sind bei den Männern und bei den Frauen unglaublich sympathisch. Und ich denke, an guten Tagen können beide ganz vorne mitspielen. Ich meine, die Konkurrenz vorne ist brutal hart, aber wenn es super läuft, dann werden die mitspielen und ja, ich drücke euren Teams und natürlich auch den österreichischen Teams fest die Daumen. Ich fürchte nur, Österreich wird nicht ganz in den Kampf um die ersten Plätze eingreifen können. Das deutsche Team vielleicht schon.
Johnny, du hast gerade den Kopf geschüttelt, als ich gesagt habe, Frauen sind, ich weiß nicht, wie die Setzliste ist, aber für dich die deutschen Männer mit Keimer und Blühbaum noch höher einzuschätzen als die Frauen?
Aus meiner Sicht ja. Also wir haben in der deutschen Mannschaft 2 der Spieler des letzten Jahres, darf man nicht vergessen. Vincent Keimer als der Aufsteiger, Nummer 4, Nummer 5 der Weltrangliste zwischendurch und einen WM-Kandidaten im Team. Also ich glaube, dass unsere Frauen sehr, sehr stark sind und dass da eine herausragende Auswahl vom Bundestrainer getroffen wurde. Die zählt sicherlich, haben auch Medaillenchancen. Aber die Männer sind da, glaube ich, nicht zu toppen, was sozusagen die Grundstärke bei der Mannschaft angeht.
Ja. Ja, Harald, kommen wir zu den Österreichern. Die Kader, sind die schon benannt oder ist es noch ein Geheimnis?
Ich kenne sie schon, aber sie wurden noch nicht veröffentlicht. Insofern sollte ich hier nicht der Erste sein, der das bekannt gibt. Aber Lukas Dotzer, den du ja schon eingeblendet hast, den werden wir sehen. Und Felix Bloberger, den du auch eingeblendet hast, werden wir sicher sehen. Und der Rest, den werden dann die zuständigen Funktionäre veröffentlichen.
Okay. Harald, wie sollen wir je auf 100.000 Aufrufe kommen, wenn wir hier nicht exklusiv als Erste die Aufstellung der österreichischen Nationalmannschaft veröffentlichen? Also so wird das nicht sonst.
Oje, oje. Aber ich glaube, da muss ich doch ein bisschen korrekter sein.
Ja, das ist klar. Ja, dafür schätzen wir dich auch. Der Doppelkeks schreibt hier noch was Interessantes. Das hängt jetzt gar nicht mit dem Thema zusammen, aber heute vor 175 Jahren wurde die berühmte unsterbliche Partie gespielt. Und Harald, du hast doch über Adolf Andersen auch bestimmt auch ein Video gemacht, ne? Kannst du das bestätigen, dass das so ist?
Ja, also ich vertraue da Doppelkeks voll und ganz. Und ja, über Andersen habe ich eine Sendung gemacht, ja, und die unsterbliche Partie wurde von ihm gespielt. Und ich bin sicher, das wird stimmen.
Könntest du die aufs Brett zaubern jetzt? Also wir haben kein Brett, aber rein hypothetische Frage. Könntest du die nachspielen? Oder könnte es einer von euch beiden?
Ich habe ein erbärmliches Gedächtnis, also sorry.
Das geht mir ganz genauso. Der Kopf ist so viel voll mit unwichtigen Dingen. Ich kann mich nicht auf die wichtigen Sachen wie eine Schachpartie von vor 175 Jahren, das ist nicht drin.
Ja, also 1851 im Londoner Café Simpsons. Während des berühmten Schachturniers 1851 in London, also nicht während des Turniers, sondern als Side-Event sozusagen. Und ja, da wurde sie gespielt zwischen Adolf Andersen und Lionel Kieseretzky, wer sich das mal ansehen möchte. Gut, wir sind genau bei einer Stunde. Mein Zettel ist durch. Johnny, hast du noch was, wo du sagst, das müssen wir den Harald doch unbedingt fragen? Oder Harald, hast du noch was, wo du sagst, jetzt habt ihr mein Leben hier nur zur Hälfte beleuchtet, das fehlt noch komplett?
Also ich glaube, die Sachen, die wichtig sind und die man öffentlich preisgeben kann, wurden abgehandelt. Das passt doch gut.
Okay. Johnny, du bist auch zufrieden.
Ich bin super zufrieden, ja.
Sehr gut. Dann kommen wir zum Call-to-Action-Block. Und zwar, ich habe mir jetzt nicht viel aufgeschrieben, außer dass nächste Woche der Simon Reinhardt zu Gast sein wird. Der ist Gedächtnisweltmeister und auch starker Schachspieler. Und der wird uns einweihen in die Geheimnisse des besseren Gedächtnisses. Also Harald, wenn du sagst, du hast ein erbärmliches Gedächtnis, dann ist das auf jeden Fall eine Folge für dich.
Also vielleicht bringt er die Partie von Andersen zusammen, oder?
Ja, vielleicht. Ja. Ja. Vielleicht. Also wenn er sich die anguckt, dann hat er da bestimmt irgendwelche Tricks. Da sind wir schon ganz gespannt. Und ansonsten nur der allgemeine Hinweis auf den hervorragenden Schach-Online-Shop chess-tigers.de und auf die Turnierserie Goldtour. Und Johnny, vielleicht hast du noch was Genaueres oder was Weiteres in petto?
Ja, gut, der Hinweis auf die Goldtour ist, glaube ich, schon ganz, ganz gut. Da haben ja in letzter Zeit einige Turniere stattgefunden, unter anderem in Bad Homburg, Stuttgart, Leipzig. Bad Homburg und Leipzig war ich selbst, zwei wunderschöne Turniere, wo es sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Ich weiß nicht, ob wir das schon hier mal gesagt haben, dass wir ein neues Turnier mit dabei haben. Haben wir das schon veröffentlicht?
Veröffentlicht ist es, aber hier noch nicht gesagt. Also
ja, okay, ja, also das Bieler Schachfestival in der Schweiz ist der neueste Teil der Goldtour und damit zeigt aus meiner Sicht auch, dass der Weg, den die Goldtour da nimmt, genau der richtige ist, wenn jetzt ein prestigereiches, großartiges Turnier wie das Bieler Festival, also die offenen Turniere, Teil davon sind. Da sind wir sehr stolz drauf und bedanken uns auch bei den Organisatoren vor Ort, dass sie das möglich gemacht haben und freuen uns einfach, dass dieses, aus meiner Sicht als Sommerturnier das wichtigste Turnier Europas Teil der Tour ist. Und Und das nächste Turnier der Goldtour ist beginnt in eineinhalb Wochen in Langenhagen von den Schachtigern Langenhagen. Also da passt das auch passt, der Name ja. Ganz gut. Ist die Freude auch entsprechend groß. Und ansonsten auch nochmal der Hinweis, da das inzwischen sehr, sehr gut angenommen wird, unser neues digitales Angebot der Zeitschrift Schach über Forward Chess. Wer also sagt, also man ist so viel unterwegs oder die Zeitschrift, die lässt man dann vielleicht auch mal liegen, dann ist sozusagen unser digitales Angebot jetzt genau das Richtige, wo man live mit analysieren kann, unsere Kommentare verfolgen kann und eben, wenn man sich sagt, da was kommt eigentlich auf den, schnell die Engine zuschalten kann. Also die Empfehlung, sozusagen das als perfekte Ergänzung für das Print-Abo zu beziehen oder als Neuabonnent da einzusteigen, findet man auf unserer Seite, auf der Seite von Forward Chess, absolute Empfehlung, sich das zuzulegen.
Ja, Harald, dann gebe ich dir die Gelegenheit, noch einen entweder gesellschaftlichen oder kommerziellen Appell loszuwerden, bevor ich mich anschließend bei dir bedanke.
Na, vielleicht geht auch beides. Schaut doch auf unsere Homepage chesssport.eu. Da sind unsere ganzen Veranstaltungen drauf und wir haben jetzt richtig viel. Es wird ein spannender Schachsommer bei uns. Ansonsten denke ich, Schach hat der Gesellschaft so viel zu bieten und die gesellschaftliche Lage ist ohnehin schwierig. Wir haben jetzt dieses Förderprojekt Schach verbindet herausgebracht, wo wir einen Förderpreis in der Gesamtsumme von 7.000 Euro vergeben, in Kooperation mit Harald Zaun, für Schachprojekte, die soziale Aspekte leisten und hier die Gesellschaft zusammenbringen. Es nennt sich Schach verbindet. Beteiligt euch doch daran und wir freuen uns auf spannende Einreichungen. Bis Ende November ungefähr könnt ihr einreichen.
Ja, prima. Harald, es war rundum ein schöner Talk. Das war mir wirklich eine Freude. Du hast auch wirklich so viel zu allem was zu sagen immer und auf sehr angenehme Weise. Also das hat mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht, war mir eine Ehre und du hast die Erwartungen, die der Walter an dich hatte, glaube ich, vollumfänglich erfüllt. Ja, bleibt mir nur, mich bei euch beiden zu bedanken. Ich denke, wir bleiben beide in Kontakt. Harald, wir haben uns ja auch schon gegenseitig, oder du hast mich schon zweimal besucht. Vielleicht schaffe ich es nochmal irgendwann nach Österreich. Und ja, dann würde ich sagen, schönen Abend und bis zum nächsten Mal.
Herzlichen Dank für die Einladung. Und wir bleiben in Kontakt. Ciao.
Macht's gut. Tschüss.